Schalalalalala, schalalalalala. Super Stammtisch, seinen Podcast, ole, schalalalala. Der beste Podcast im Schnee, schalalalala. Adi und Fabio, ja, das sind meine Freunde.
Entschuldigung. Sorry, mir fehlt einfach das Stadion-Feeling im Moment unglaublich. Ihr könnt mir das wahrscheinlich etwa nachfühlen. Und darum lohne ich mich manchmal zu hinleiten, so Scheissrecht zu singen. Wie auch immer, wir sind beim Stammtisch-Trainer-Podcast. Und bevor wir richtig anfangen, habe ich noch eine kleine Message zu machen für euch. Und zwar haben wir jetzt gerade vorher, bevor wir das Ganze anfangen aufzuzeichnen, zum ersten Mal uns getroffen im Clubhouse. Das ist der super trendy, das super trendy App, Social Media Ding, wo im Moment überall gehypt wird. Und wir haben gefunden, lass uns das mal austesten. Ist einigermaßen lustig gewesen. Wir haben schon so ein bisschen über die Themen geredet, die jetzt kommen. Und wir machen das wieder. Das heisst, wenn du Bock hast, mal mit uns vor der Aufnahme, also knapp vorher, einmal noch schnell ein bisschen zusammenzusitzen oder beziehungsweise zusammen zu bläudern über das Thema, das nachher kommt, unsere Meinung vielleicht ein bisschen beeinflussen oder Inputs geben, die wir nachher dann im Podcast werden bringen, dann bist du doch dabei. Dazu müsstest du schnell bei unseren Social Media Plattformen, das ist so Instagram, Twitter oder auf unserer Homepage stammtischtrainer.ch vorbeischauen und dort findest du nachher die genaue Anleitung, wie du uns findest. Weil wir halt nicht eine riesige Company sind, die da, keine Ahnung, schon das mega Profil hat. Aber das klappt auf jeden Fall und wäre eine sehr geile Sache, wenn das klappt. Gut, jetzt aber zu unserer Sendung. Da haben wir nämlich auch ordentlich etwas zu bieten. Wir fangen an mit dem Thema Trash Talk. Was ist auf dem Fußballplatz erlaubt? Was geht gar nicht? Was muss sein? Und was macht das Spiel erst lustig? Beziehungsweise was für Vorteile hat auch Trash Talk untereinander, unter den Spielern? Dann überlegen wir uns, welche drei Trainer würden wir uns wünschen für unseren Herzensverein? Vielleicht sind es bei dir die gleichen, vielleicht hast du ganz andere Ideen. Bist gespannt. Und dann reden wir im heißen Herdöpfel noch über Underdogs, sprich Mannschaften, so kleine Mannschaften, die irgendwie alle so herzig und sympathisch finden, weil sie eben so klein und herzig sind. Und die Frage, ob man die nicht auch einfach scheiße finden darf, wie der andere Verein auch. Gut, ich gebe mir jetzt noch einmal einen grossen Schluck da. Mit mir am Tisch sitzen der Adi und der Fabio und ich würde sagen, legen wir los. Ja, herzlich willkommen, Adi und Fabio. Alles klar bei euch?
Salut. Alles ja, gut.
Bier vor der Nase. Fabio wieder beruhigt von dem Aufreger letzte Woche, dass der Adi da das Champions League Final auf Nummer 3 genommen hat.
Ja, schwer, schwer, wie du oben runtergekommen ist. Die Woche angezeigt. Hey, Woche war, aber ist okay. Ist okay.
Ja. Hat jetzt auch eine Woche nicht mit mir geredet, muss ich sagen.
Gut, gibt es einen Podcast, dann musst du.
Wenn wir die Diskussion nochmal
anschauen. Nein, das ist gut. Aber es gibt wieder einen neuen Top 3 das Mal. Mal schauen. Aber starten wir mit euch einen Moment von dieser Woche. Starten wir gerade voll rein. Fabio, du hast das Wort.
Ja, jetzt muss ich auch noch anfangen.
Jetzt musst du liefern. Jetzt kannst du einfach nur hässlich sein.
Also, wenn du nichts wegnehmen.
Ja, ist wieder mega viel passiert. mein Highlight ist eigentlich ein bisschen traurig und ein bisschen lustig. Und ein bisschen eine Mischung von beidem. Und zwar ist es Kommunikation gewesen, oder mehrheitlich das, was man dann daraus gemacht hat, aus der Trainerentlassung bei Hertha BSC. Und zwar hat mir dort der Trainer entlassen und hat jetzt den Paul Dardai, also den Trainer, der vorher war, wieder eingestellt. Wir hatten ihn damals entlassen, weil wir das Gefühl hatten, er ist so Mittelmass, Mittelfeld, das ist nicht so das, was Hertha anspricht oder will ansprechen. Hätten entlassen, hat einen anderen Trainer geholt. Und da wir jetzt gegen den Abstieg gespielt, hat man gedacht, hey, Ein Trainer, der so...
Wir wären froh, wir wären im Mittelfeld.
Ein Trainer, der so die Mannschaft im Mittelfeld zum Mittelmass würde führen, ist eigentlich gerade okay für die Situation. Hat man ihn wieder geholt und ich finde so, ja, spannende Thematik und wo man sich da überlegt. Aber man hat ein System dahinter, habe ich gehört sagen. Keine Ahnung, was für eins,
aber du... Meine Bundesliga zeichnet sich schon aus, oder? Es ist eine harte Liga, oder man muss 120 Millionen ausgeben, oder? Dass man noch in der Liga bleibt oder auch um einen Abstieg mitspielen. Also, das ist nicht einfach.
Das ist die alte Lebensweisheit, you're gonna miss me when I'm gone.
Und dann tanzt einem eben noch der Stadtrival auf der Nase umeinander, mit deutlich weniger Budget viel, viel erfolgreicher spielt. Aber ja.
Ist hart, ja.
Ja.
Nein, ist eben hart.
Ja, Kommunikation ist hart. Sehr schön. Danke für das Wortspiel.
Danke vielmals. Sehr schlecht. Adi.
Ja, mein Moment von der Woche ist eigentlich alles rund um FCB, FCZ und dort spezifisch eigentlich auf die ganzen Ultra-Aktionen, die rundum passiert sind, wo aus meiner Sicht die letzten Zeit ein bisschen eingeschlafen sind, vor allem in der Schweiz. Und das hat mir ein bisschen einen höheren Herzschlag wieder gegeben, wieder gesehen, wie die Fans trotzdem noch da sind. Das eine war ja im FCB-Training, sind Plakate gehangen, die geheißen hat, Zürich müssen fallen. Die sind jetzt nicht so fantasievoll gewesen, aber im FCB-Training hat es Bilder gehabt von vergangenen Spielen, also von FCZ, FCB und der Slogan «Zeit für neue magische Momente». Das hat mich sehr schön gedacht vor dem Match. Dann nach dem Match, wo ja 4-1 ausgegangen ist, wie wir alle wissen, für den FCZ auswärts, ist dann der FCZ in Zürich sehr, sehr schön empfangen worden. Alles mit notwendigem Abstand, wie ich das gesehen habe im einen Video, mit Pyros und einem ganz, ganz schönen Feuerwerk. Manchmal braucht es ja nicht viel und es geht auch in diesen Zeiten, dass man vielleicht ein bisschen zeigen kann, dass wir oder dass, wir, dass die Ultras-Fans trotzdem noch da sind und das war sehr schön gewesen.
Ja, das ist mal wieder ein Spitzenspiel. Das ist ja das, was sich Zürich schon lange oder jedes Mal gegen Basel wieder wünscht, dass man eben wieder der Konkurrent auf Augenhöhe ist. Und das hat man jetzt gezeigt und die Fans haben Ehrungen dazu beigetragen. Von dem her wirklich, für die Liga cool, nicht schön für Basel natürlich, aber auch cool gefunden. Gut, ich habe auch ein kleines Mitbringsel und zwar... geht um einen Elfmeter. Ein Elfmeter von Nicolas Gonzalez vom VfB Stuttgart.
Stark geschossen.
Es geht so in eine Reihe von Elfmetern, wo vor allem so ein bisschen mit dem, Robert Lewandowski verbunden worden sind in letzter Zeit. Das nämlich, dass man einen Elfmeter also, aus einem Kreis her anläuft und dann kurz vor dem Schießen nochmal komplett abstoppt, dass man sieht, in welche Richtung das der Goalie springt und dann erst schießt, was ja gemäß Regelwerk absolut erlaubt ist. Du darfst einfach nicht einen Schuss vortäuschen und dann nachher erst schießen, aber du darfst während dem Anlaufen darfst du 100 Mal stoppen oder was auch immer. Nicola Gonzalez hat bei der 2-2 Niederlage gegen Freiburg das Gefühl gehabt, okay, ich bin vielleicht auch ein kleiner Lewandowski. Hat das aber so langsam gemacht, nicht so abbremst, dass zwischen ihnen fraglich war, ob er überhaupt noch bei dem Ball ankommt. Und da ja der Anlauf ja eigentlich eben schon den Sinn hat, dass der Ball ein bisschen Wucht überkommt. Und er so langsam angelaufen ist der Ball wirklich in Zeitlupentempo nachher auf den Goalie zugerollt, auch überhaupt nicht platziert, wahrscheinlich der schlechtest geschossene Elfmeter von dieser Saison bis jetzt. Oberpeinlich gewesen und wie gesagt, antreten wie irgendwie im Lewandowski-Style. Ein Schmankerl.
Ich habe sogar gehört, anscheinend sei er in den Statistiken von der Pass vom VfB Stuttgart auftaucht.
Ja, macht Sinn.
Ja, es sieht halt immer sehr schlecht aus, oder wenn man so schießt. Man muss ja sagen, oder wenn der Goalie in die falsche Richtung geht, hat er ihn, ich weiß nicht, ob er ihn noch gehabt hätte, auch wenn er so langsam war, aber ja, ich verstehe halt immer noch nicht, wie man so Penalty kann schiessen kann. Und ich finde es auch verdient, wenn man Serie so verschießt.
Aber auf der anderen Seite wird extrem geschaut, dass der Goalie sich keine Sekunde zu früh von der Linie weg oder so bewegt. Und der Schütz kann einfach irgendwie, keine Ahnung, einschlafen werden, laufen, gut, ein bisschen vorwärts bewegen muss er sich. Aber ich finde, der Schütz hat extrem viel Freiheit und der Goalie wird einfach kastriert, auf Deutsch gesagt.
Absolut, ja. Also ich meine, es ist ja vorher schon so gewesen, dass der Goalie sehr wenig Chancen hat. Und das wird mit solchen Sachen, also die Regel ist ja nicht neu, aber gleich, das wird natürlich noch extremer. Auf der anderen Seite, gut, kannst du sagen, es ist ein Penalty, es soll ja eine Strafe sein, es soll nicht ein 1-zu-1-Duell sein in dem Moment. Aber, ja, ich denke, für mich hat das auch immer seine Grenzen.
Ja gut, eben, man muss schon sehen, oder? Das langsame Anlaufen braucht auch Nerven. Und wenn der Goalie sich dann einfach nicht bewegt, will ich dann nicht dort sein, ohne jeglichen Anlauf, und dann müssen aus der Hüfte schiessen.
Ja, aber ich will auch nicht der Goalie sein, der einfach stehen bleibt und der Ball geht irgendwo hin. Also weißt du, du bist schon als Goalie, du weißt, du verlierst schon eigentlich so, keine Ahnung, wie viel Prozent. Und dann ist es noch peinlicher, wenn du einfach in der Mitte stehen bleibst. Also das ist ja genau das Gleiche, wenn du in der Mitte schiessest. Das ist so, ja, du nützt es dann eigentlich aus, dass sich der Goalie gar nicht leisten kann, stehen zu bleiben.
Gut, bei dem Goal, bei dem Penalty hätte sich der Goalie auf die andere Seite können entscheiden, hätte man aufstehen und dann wieder in die andere Richtung.
Noch schnell eine Wurst holen.
Einen Kaffee gehen. Genau.
Noch den Schenkel massieren lassen, zurückkommen und den Ball haben. Absolut. Okay, ja, sehr schön, Schmankerl. Wir kommen zum Thema. Beim Thema geht es auch in die Bundesliga. Und zwar ist es zwei Spieltage her, wenn es mir recht ist. Das Spiel Union gegen Leverkusen ist 1-0 für Union Berlin ausgegangen. Und bei dem Spiel, ich habe das selber geschaut, mir ist die Szene gar nicht so extrem in Erinnerung geblieben. Aber es hat dort eine Situation gegeben, wo der Amiri, der Spieler von Leverkusen, wutentbrannt davon gelaufen ist. Wegen einer Beleidigung vom Hübner von Union Berlin. Man hat zuerst nicht recht gewusst, was Sache gsi ist, und nachher ist umgegangen, dass der Amiri rassistisch beleidigt worden sei. Jonathan Tah, ein Mitspieler von Leverkusen, ihm hat nachher gesagt, er hätte gehört, wie der Hübner ihm scheiß Afghanen gesagt hat. Das ist nachher dementiert worden von verschiedenen Seiten. Es hat dann auch eine Entschuldigung stattgefunden, die angenommen worden ist. Sprich, der Rassismusvorwurf ist dann auch aus der Welt geräumt worden, und für das hat dann auch keine Bestrafung stattgefunden. Was nachher weitergegangen ist und für uns jetzt da als Gesprächsthema sehr spannend ist, Rudi Völler, der Manager, oder was ist ein Manager, gell? Sportchef, frage mich nicht genau, aber Sofa-Etage von Bayer Leverkusen hat sich nachher zu Wort gemeldet, und er hat gefunden, was Beleidigungen auf dem Platz anging, soll man nicht so ein Drama machen. Seine Meinung sei grundsätzlich, dass Sachen, die auf dem Platz in der Hitze des Gefechts gesagt werden, die gehören auch auf den Platz und nicht nachher irgendwo müssen breitgetreten werden. Das wiederum ist dann von gewissen Medienleuten aufgenommen worden, und dort war die Meinung eher, das stimme ich nicht. Fußball sei eine Sportart mit so einem grossen Radius an Resonanz, dass Fußballer sich gefälligst auf dem Platz zusammenzunehmen haben und eigentlich normale Benimmetiketten, die in der Gesellschaft funktionieren, auch während 90 Minuten auf dem Platz setzen, gelten. Wie seht ihr das?
Also ja, der Vorfall vor zwei Wochen, ich meine, es ist ja dann damals auch das mit der Champions League gewesen, ist ja der Vorläufer eigentlich von der ganzen Geschichte, wo bei PSG war damals.
Genau. Gegen Bajak Schier, oder
ist das gewesen? Dort ist dann der Spieler vom Platz und hat gesagt, ich spiele nicht mehr weiter. Und die Beleidigung ist ein bisschen in ein ähnliches Dings reingegangen. Gut, dort war der Offizielle, der vierte Offizielle. Und dann haben wir überlegt, also hätte jetzt einfach können sagen, Bayer Leverkusen, wir spielen jetzt einfach nicht mehr weiter. Das wäre dann eine ähnliche Reaktion gewesen. Und dann, wie die Bundesliga mit dem umgegangen wäre, wäre auch noch interessant gewesen.
Ja, es ist halt so, wir wissen ja wirklich nicht, ob die rassistische Beleidigung stattgefunden hat. Das ist ja eigentlich nur vom Mitspieler nachher so gesagt worden. Das hat auch Amiri selber so nicht bestätigt. Und wie gesagt, bei der Strafe, also nach dieser ganzen Untersuchung, hat die Bundesliga auch nicht eine Bestrafung für rassistische Äußerungen rausgegeben, sondern einfach für Beleidigungen. Die Frage ist halt, muss man Beleidigungen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sie nicht rassistisch gewesen sind, die auf dem Platz passieren, die Emotionen nachher noch bestrafen? Gibt es da irgendwo Grenzen? Oder sagt man, hey, das sind Emotionen, das macht den Sport erst aus?
Ja, also Grenzen gibt es eigentlich relativ klar. Also gibt es eigentlich, ob sie klar sind, das kann man auch diskutieren. Aber ich glaube, alles, was in die persönliche Richtung geht, Herkunft, sexuelle Orientierung, Hautfarbe, alles in die Richtung, muss ich sagen, ja, hat nie einen Platz, ob in der Gesellschaft oder auf dem Fußballplatz. Aber alles andere, muss ich sagen, das gehört mehr als dazu und das kann man aus meiner Sicht auch nicht, also soll man aus meiner Sicht auch ja nicht verbieten. Aber eben, da gibt es nicht ein Schwarz und Weiß, da gibt es viel Grautöne. Wir haben vorher im Vorgespräch ja eine Diskussion gehabt, betreffend, wenn zum Beispiel eine Mutter beleidigt wird, ist denn das eine Grenze, die überschritten wird oder nicht? Ja, also es ist wirklich schwierig. Oder? Man kann nicht einfach sagen, das ist so. Aber ich würde es eigentlich so definieren, wie ich es vorher gesagt habe, eben wirklich das, wo man eben Herkunft, Rasse, an das, wo man auch glaubt, Religion, auf das, dort sollen Beleidigungen strafbar, also die sollten bestraft werden, wenn sie in die Richtung gehen.
Ihr habt beide Fußball gespielt. Adi, du auch noch Randsportart Unihockey.
Genau.
Was ist eure Erfahrung? Was findet ihr auch dort? Also, du hast jetzt gesagt, was du findest, geht nicht. Was geht denn? Bringen wir mal ein paar Beispiele.
Ja, das nimmt mich jetzt auch ein Wunder, was da dein Graubereich ist.
Aha, ja, klar. Also, nein, was ich jetzt nicht als Graubereich sehe, sondern was ich jetzt absolut als Bereich sehe, wo absolut geht, ist alles, was zum Sport oder zum Spiel gehört irgendwie. Also eben, ich bin einer gewesen, der fast dauernd Trash-talked hat. Und dort ist es wirklich darum gegangen, wenn einer das Goal nicht getroffen hat, dann hat es sehr oft hämischen Applaus gegeben oder ein Lachen oder so. Oh, besser geht es echt nicht. Ja, also es ist wirklich in die Richtung gegangen und es ist nie darum gegangen, jemanden zu beleidigen. Und es ist auch immer so gewesen, dass nach dem Spiel habe ich zumindest mal die Hand angeboten und gesagt, ha, gutes Spiel. Ist nicht immer so aufgenommen worden, weil gewisse Leute können nicht Match und ja, nach dem Match trennen. Und ich finde, alles, was in die Richtung geht, was sportlich ist, wo den anderen auch beeinflusst, wo den anderen verunsichert, finde ich fair game. Also für mich gehören Psychospiele dazu.
Also du denkst auch, eben, also das ist ein Teil vom Sport. Also ja, du schwächst deinen Gegner bewusst mit Trash-Talk.
Ja, und es hat ja auch schon viele Beispiele gegeben, oder, von sehr, sehr erfolgreichen Spielern. Also, ich glaube, Jürgen Klinsmann war auch jemand, der eher anfällig war auf Trash-Talk. Habe ich schon in einem Interview gelesen von Gegenspielern, der eher geschwächt war. Und da gibt es natürlich die Energie daraus ziehen. Und das ist dann gefährlich, oder? Das ist dann natürlich ein Mike Franz kommt mir jetzt aus der Bundesliga in Sinn, der muss wahrscheinlich nicht etwas nachrufen, weil der ist dann noch viel heißer und der macht die dann kaputt wahrscheinlich über 90 Minuten.
Ja, es gibt dann auch Spieler, die Kopfnüsse gegen die Brust vom Gegenspieler machen, wenn man über ihre Schwester redet. WM-Final.
Zum Beispiel. Wenn
wir uns alle erinnern. Fabio, wie siehst du es?
Aber das war schon wieder etwas Persönliches halt gewesen, oder? Das?
Ja, ich finde es noch schwierig. Eben, ich kenne auch, aus dem breiten Sport gibt es halt das mega häufig so Beleidigungen fallen. Und eben, ich finde es noch, es gibt Beleidigungen und Beleidigungen. Und also wenn ich jetzt einem sage, hey, Vollpfosten und so weiter und so fort, du kannst nichts, dann okay, kann man sie in die eine Kategorie nehmen. Aber es gibt auch klare Regeln, was man nicht darf auf dem Fußballplatz. Und es gibt ja Beleidigungen, die stattfinden, wo der Schiri zum Beispiel jetzt einfach auch nie gehört. Und dort, glaube ich, muss man schon aufpassen, was man sagt. Und eben, mir persönlich ist es irgendwie so, so lange wie bereit gewesen, wenn mich jetzt einer beleidigt hat auf dem Spiel, auf dem Platz. Ich habe einfach angelächelt und gedacht, das ist gut, red du nur. Also so eine Adi mir gegenüber gewesen wäre, ich hätte einfach ausgelacht.
Ja, das Lustige war eben, die Leute, die eben gemeint haben, weil ich so rausgegeben habe, sie müssen eben zurückgeben und haben gemeint, ich werde dann durch das aggressiv oder so. Das hat bei mir hat das null Wirkung gehabt. Ich habe es auch einfach weggelächelt, oder? Und das ist dann abends immer falsch rübergekommen eigentlich, weil ich einfach Trash-talked habe, haben sie gemeint, sie können mit mir eben, mir kann mir jetzt irgendetwas irgendwie aufstacheln, aber dort, eben, mir ist das auch komplett egal gewesen. Ich bin immer wieder erstaunt gewesen, wie einfach es war, Leute auf 180
aufzubringen. Aber das ist ja spannend. Also letztendlich ist ja nicht der einzige Faktor die Person, die das Trash Talk veranstaltet, sondern auch die Person, die es entgegennimmt und wie das sich handeln kann. Und ja, wenn du sagst, okay, es gibt halt einfach beleidigende Aussagen und so weiter, dann hat das ja immer auch ein bisschen mit dem Empfänger zu tun. Also sprich, eben, so wie ein Zidane dort im WM-Final ausgetickt ist, einfach weil der Materazzi Zidane seine Schwester offenbar einigermaßen attraktiv gefunden hat und das gesagt hat. Ich glaube, da hat es wahrscheinlich andere Spieler gegeben, die über das ein Mühe zu lächeln gehabt hätten, gerade in einem WM-Final. Und dann kannst du ja nachher auch nicht sagen, ja, das geht überhaupt nicht. Also wir sind uns, glaube ich, einig, dass rassistische Aussprüche überhaupt nicht gehen und so weiter. Und wenn ich jetzt vorher gehört habe, braucht es halt vielleicht auch zum Beleidigen eine gewisse Intelligenz.
Ja, absolut. Du musst ja wissen, wie du es formulierst. Dass es den Empfänger gehört, aber der Schiri nicht, weil auch bei uns, eben, sehr wahrscheinlich Beleidigungen gelten schon ab kurzem Dings, hat es bei uns aber relativ schnell dann mal eine Karte gegeben. Und eben, wenn man jetzt auf den Spitzensport nochmal adaptiert, ich meine, heute, mit dem heutigen, so wie es momentan ist, mit Corona, du hörst auch alles. Und du hörst viel mehr. Ich glaube, früher im Hitz...
Aber das ist jetzt verdammt doof.
Im Hitz vom Gefecht innen ist das untergegangen, wenn man das gemacht hat. Weil du hast Fans, du hast noch Zeug und Sachen, man hat es gar nicht mitbekommen. Und ich glaube, jetzt ist man sensibilisiert auf das. Man hört eben auch viel mehr auf dem Platz.
Genau. Und jetzt passiert irgendetwas. Das heisst, jetzt sind halt zwei Spieler... Wir nennen jetzt nicht das Beispiel, das ich vorher gesagt habe, falls da tatsächlich der rassistische Hintergrund war, sondern ganz grundsätzlich, du hörst halt jetzt zwei Spieler, die sich irgendetwas sagen, die nicht, keine Ahnung, am Sonntagsmorgen Tisch einander würdest sagen in der Familie. Und dann macht man ein Drama daraus, wenn man sagt, hey, sorry, aber ihr seid im Fall Vorbilder und weiss ich was. Oder kann man dann auch irgendwo sagen, hey, sorry, aber es ist immer noch Fußball. Und wie gesagt, ein Stück, was ja der Rudi Völler eigentlich damit sagt, ist, hey, du kannst, wie gesagt, einander provozieren während dem Spiel, du gibst alles, du bist in der Emotion drin, aber nachher reichst du an die Hand und dann ist die Geschichte auch fertig, wenn die 90 Minuten durch sind. Kann man denn das jetzt, sollte man denn das jetzt weniger können? Das ist so ein bisschen das, wo ich von dem Journalist auf, das war übrigens Spiegel Online gewesen, um das da noch zu sagen, das ist dort ein bisschen die Message gewesen, sprich, das sind Vorbilder, das sind Millionäre, was ja dann auch immer kommt. Und ich wollte jetzt auch gar nicht die Aussage in Frage stellen, sondern, also mal, ich will sie in Frage stellen, ich würde eigentlich wissen, wie ihr es seht. Aber ich wollte sie nicht per se verurteilen.
Ja, natürlich sind es Vorbilder, aber ich glaube einfach, du kannst auch eben breiter Sport schauen, wenn man es hoffentlich auch wieder mal schauen könnte, wenn irgendwie Kollegen shootet und man sieht halt auch in unteren Ligen. Das ist halt einfach schwierig, oder? Wenn ich irgendwie mit Kollegen gehe, Squash spielen und so, da fallen auch Ausdrücke, wo ich ihnen wahrscheinlich sonst nicht würde sagen, oder gegenseitig natürlich. Aber das ist natürlich dann auch immer vergessen nachher. Und das ist, glaube ich, schon das Wichtige, oder? Dass man kann sagen kann, man soll nicht alles wirklich auf Goldwaage legen. Das ist in der heutigen Zeit, finde ich, das allgemein wichtig. Aber dass man sich dann halt vielleicht auch kann nachher wieder die Hand geben und sagen, du, schau, es war irgendwie ein geiler Fight gewesen. Ich hatte das sehr oft bei mir persönlich gehabt, dass man das gesagt hat nachher und dann vielleicht auch können zusammen ein Bier trinken. Fußballer trinken wahrscheinlich kein Bier zusammen, aber ich finde halt schon wichtig, dass sie das dürfen machen, solange es im Rahmen ist.
Der Rahmen.
Ja.
Genau. Ist das
ich glaube, der Rahmen ist relativ klar. Ich glaube, der
Rahmen definiert, oder? Also, gegenüber seinen Rahmen oder der Rahmen vom Fußballspiel?
Nein.
Ja.
Oder ein gesellschaftlicher Rahmen?
Also ich meinte, es ist ja in der Regel plus minus abgeschrieben, was Flüche sind und was nicht. Oder was Beleidigungen sind und was nicht. Auch wenn man immer wieder ein bisschen Mühe hat. Oder? Also, ja, also ich meine, wir haben ja auch schon Trainer gehabt, die wegen «Du Spinner» irgendwie, glaube ich, zwei Spiele Sperre bekommen haben, wo ich auch müssen sagen so, wow, Spinner. Ich glaube, in jedem, weiß auch nicht, Facebook-Video, YouTube-Video sieht irgendwie ein 12-Jähriger wahrscheinlich andere Wörter, wo viel, viel schlimmer sind. Was auch nicht gut ist, aber...
Ja, eben, vor allem, wenn sie in diesen 90 Minuten passieren. Klar, eben, ein Trainer hat halt nonstop ein Mikrofon vor der Nase und eine Kamera, die auf ihn gerichtet ist. Aber ich würde ehrlich gesagt auch, also ich habe auch lieber einen Trainer, der ein bisschen emotional ist. Da kann man jetzt auch unterschiedliche Meinung sein. Aber ich finde zum Beispiel jetzt einen Julian Nagelsmann, der auch ein bisschen mitgeht, wo du auch, wie soll ich sagen, die Emotionen auch ansiehst, wenn sie in die Mannschaft jetzt hinten liegt oder wenn er provoziert wird. Ich finde das geil, weil das ist ja das, was ich als Fan auch mitmache. Und schlussendlich, wenn die nicht unten einfach allglatte Roboter unterwegs sind, dann kann ich mich schlussendlich weniger mit dem Ganzen identifizieren.
Ist ja auch geil, der allglatte Roboter wird ja auch immer gegen sie ausgelegt, es sind keine Emotionen dabei und so Sachen, oder? Was ja dann auch wieder kann negativ ausgelegt werden.
Man
wird
ja Typen im Fußball, aber sie dürfen dir gleich nichts sagen und mit immer Angst haben.
Genau. Was ich noch ein gutes Beispiel finde, ist der Christian Streich, oder? Der hat so ganz zwei krasse, zwei krasse Seiten, oder, von sich. Also wirklich so fast wie eine Maske, die er ableitet nach dem Spiel. Während dem Spiel ist er einfach in seinem Element auf 180 oben, schreit auch um, das hört man jetzt auch sehr, sehr gut. Und nach dem Spiel, manchmal ist das Interview noch ein bisschen zu früh, dass es noch nicht ganz abgeleitet hat, aber spätestens nach ein paar Minuten dann ist er wieder der liebe Süddeutsche, sehr sympathisch. Aber der hat zum Beispiel auch gesagt, er sei bewusst gegen alle so Psychospiele, wo man den ganzen Match durch irgendwie treibt, aber aus den Emotionen heraus kann er da nichts Verwerfliches dran sehen, eben mit der Einschränkung, die man vorher schon mal gesagt hat.
Hat er nicht auch gesagt, dass wenn es ein bisschen halbwegs schlaue, zum Beispiel eine schlaue Retourkutsche sind, dann dürfen wir sich auch gerne mal so ein bisschen auf das Spiel einlassen?
Ja, also er hat ja auch noch gesagt, dass er sich sehr amüsiert, wenn seine Spieler ehemalig erzählen, was sie auf dem Feld bekommen und wie sie kontert haben. Er hatte ein sehr grosses Lachen an dieser Pressekonferenz gehabt. Er hat natürlich nicht wollen sagen, was erzählt worden ist, aber da hat man sich ein paar Sachen überlegt.
Nur ein Aspekt, wir haben jetzt Spieler gehabt untereinander, wir haben Trainer gehabt. Bei Schiedsrichterbeleidigung, die braucht es ja gar nicht. Sind ja aber eigentlich auch Leute, die auf dem Feld unten sind, die auch ein Teil von diesen Emotionen sind und dort längen ja längert eben die kleinste, ich will es nicht mal Beleidigung, aber irgendeine Unzufriedenheitsbekundung, um bereits schon abgestraft zu werden. Müssen wir dort auch ein bisschen lockerer sein oder muss das so sein?
Die werden ja meistens vom Publikum schon genug beschimpft. Wenn sie ein Publikum haben.
Vor allem immer das Auto, wissen wir immer, wo es steht. Das ist einfach super krass.
Das ist so, oder? Das weiss man einfach.
Ja, aber müssen wir nicht irgendwo, wenn wir ja auch ein Teil vom Spiel sind, ihnen können sagen, okay, schau, ja, wir verstehen das oder was auch immer. Oder muss man sagen, okay, das ist einfach eine Hierarchie, die auf dem Platz ist, wo nicht in den Rest von dieser Suppe gehört.
Ja,
dort
finde ich es einfach noch problematisch, wenn du es sagst, aus den Emotionen raus. Und wenn jetzt irgendwie ich einen umgehauen habe und ich das für nichts empfunden habe und der Schiri pfeift, bin ich hässig. Und dann sagen sie, hey, was läuft? Was pfeifst du wieder für einen Scheiß? Für das gibt es gelb oder rot. Und ich meine, das ist aus der Emotion raus passiert. Und das hätte jetzt einfach müssen raus. Es ist überhaupt nicht irgendwie in dem Sinn beleidigend. Aber eben, das wird dann gerade taxiert. Du bekommst ein Kärtchen.
Ja, gut, aber ich glaube schon, dass ein Schiedsrichter ein bisschen weit muss geschützt werden. Und manchmal ist es ja auch, was der Schiedsrichter Gel gibt, rein von der Körpersprache, wo ein Spieler auf einen Schiedsrichter zugeht, wenn das sehr, sehr bedrohlich ist, muss ich auch sagen, man soll den Respekt haben. Und ich finde, es sollte eine Respektsperson sein. Aber wir haben vor ein paar Episoden mal darüber geredet, was uns ja so aufgeregt hat, ist, dass der Schiedsrichter sich einfach so ein bisschen zurückzieht und so ein bisschen wie über allem schwebt und nicht mit dem Spieler diskutiert und dann einfach ein bisschen Geld verteilt, ohne etwas zu begründen. Und sobald etwas gesagt wird, ja, dann geben wir auch gerade Geld. Das ist dann sicher falsch, oder? Also ich meine, er soll geschützt sein, aber er soll auch, ich finde, die Diskussion ist ja sehr wichtig als Schiedsrichter, weil nur so verlierst du das Spiel nicht aus der Hand, weil wenn du nicht mit den Spielern redest, sieht man ja, was rauskommt in der Super League bei gewissen Spielen.
Interessant ist ja, dass ich mich, also ich habe jetzt nicht jedes Spiel in den letzten 200 Jahren gesehen, aber ich habe noch nie gesehen, dass ein Spieler wegen Trash-Talk zu einem anderen Spieler abgestraft worden ist. Also, und kannst mir nicht sagen, dass die Schiedsrichter das nicht auch mitbekommen. Sondern wenn es da Konsequenzen hat, dann ist es irgendwo im Nachhinein, weil es irgendwo eine Kamera abgefangen hat oder irgendein Lippenleser oder was auch immer. Und das nachher an die Medien kommt. Also sprich, die Liga hat einfach das Gefühl, wenn es rauskommt, müssen wir reagieren. Aber es ist ja in dem Sinne ja dann auch scheinheilig. Also es passiert halt dann nicht allzu häufig, muss man ehrlicherweise sagen. Aber.
Ja, also ich habe es auch noch nie gesehen. Ich habe nur im Kopf irgendwie, aber dort dann ist es auch weniger clever gewesen, aber die Person ist allgemein nicht so clever gewesen, wenn es um Zusammenarbeit mit dem Schiedsrichter gegangen ist. Diego Costa, ehemals von Atletico, wo der Schiedsrichter seine Mutter bezeichnet hat als jemand, der eher im horizontalen Gewerbe schafft. Und das ist also glaube nicht mega, mega clever. Ich weiß auch nicht, irgendwie Strassenbauerin oder so, ist auch so. Wahrscheinlich.
Ich weiß es nicht.
Aber es gibt doch im Spanischen einen Ausdruck, der eigentlich ähnlich ist oder das bezeichnet, aber es eigentlich einfach Scheiße bedeutet.
Ich bin dem spanischen Begriff in dem Fall nicht ganz so mächtig, aber es ist, glaube ich, relativ klar gewesen,
dass
sie
dir...
Ja, aber ich meinte, es kann sein, ja.
Dass es immer so einen Ausdruck gibt, wo man zusammenfügt.
Aber eben, das ist auch so blöd. Also, übrigens,
natürlich, nein.
Also. Ja, der Mike Franz hat apropos dem mal etwas gesagt, hat, ihm sein schwierigster Gegenspieler sei der Marcelinho gewesen, weil dort hätte er keinen Trash-Talk können betreiben, weil er hat ihn einfach nicht verstanden.
Der hätte fußballerisch besiegen
müssen. Ja, und so gut ist er halt einfach nicht gewesen, oder? Das muss man sagen.
Mich nimmt das auch mal Wunder bei so europäischen Matches, so UEFA Cup und so, wenn der Schiri irgendwie Englisch versteht, aber sonst nichts anderes. Und dann irgendwie eine bulgarische Mannschaft gegen eine estnische Mannschaft spielt. Wie das dann zu und her geht. Ob man dann einfach,
ja, man findet immer Wege, oder sich zum Beleidigen.
man lernt dann halt kurz schnell die zwei, drei wichtigsten Sachen.
Ist ja auch immer das Erste, was man in Fremdsprachen lernt.
Das ist tatsächlich. Darum kann ich fließend Portugiesisch fluchen.
Ist einfach etwas mit
Es ist ja mit Sicherheit auch Scheiße das deutsche Wort, das am meisten verbreitet ist auf dem Globus. Definitiv. Also ich probiere das mal schnell so zusammenzufassen hier an dieser Stelle. Es muss durchaus möglich sein, dass man sich beleidigt. Allerdings gibt es so die normalen ethnischen Grenzen, die es halt zwischen der Gesellschaft auch gibt. Aber man muss es halt einfach mit einer gewissen Cleverness betreiben und nicht gerade vor einer Kamera oder ja... Sowohl als Spieler wie als Trainer. Trifft es jemanden, oder? Gut.
Ja.
Dann gehen wir weiter zum nächsten Thema.
Finde ich gut. Ja, unsere Top 3 von heute geht um Top 3 von den Vereinstrainer. Ich habe dann noch als Nachschub habe ich ja dann noch gesagt, welche 3 Trainer würdet ihr am liebsten bei euch im Club eigentlich haben aktuell. Ich bin gespannt auf eure Top 3. Am Anfang haben wir ja gemeint, wahrscheinlich wird das mega einfach und ich habe auch, als ich überlegt habe, habe ich die drei relativ schnell zusammengehabt, da habe ich es noch ein bisschen reflektiert und gedacht, nein, den nehme ich jetzt trotzdem nicht, nur weil er einen grossen Namen hat. Ich bin mega gespannt auf euch und wie viele Überschneidungen das mal da sind.
Du hast auf grosse Namen geschaut, dann haben wir keine Überschneidungen.
Nein, aber jetzt, ja gut doch, es hat grosse Namen dabei. Ja. Also, wer hat vorhin angefangen? Der Fabio, der Oli in dem
Fall? Also ich rechne mit grossen Überschneidungen, aber ich bin ja in dem Fall der Erste in dieser Reihe. Und meine Nummer 3 ist tatsächlich ein Schweizer Trainer, Urs Fischer. Im Moment bei Union Berlin, vorher bei Basel und bei Zürich höchst erfolgreich gewesen. Was ich an ihm schätze, ist, dass er einfach ein stiller Schaffer ist. Er wird zwar in Deutschland jetzt mittlerweile recht gehypt, genau wegen seiner stillen Art, die man jetzt ihm so schön als halt einfach die Schweizer Art attestiert. Es gibt bei uns aber auch andere. Wie gesagt, er ist überall erfolgreich gewesen und spannend ist auch, dass er sich verschiedenen Spielstil von der Mannschaften kann anpassen. Und dass er eine Mannschaft ganz eindeutig auch weiterentwickeln kann. Also was wir jetzt in Berlin sehen, wie jetzt gespielt wird in dieser Saison, hat nichts mehr zu tun mit dem, wie Berlin vor einem Jahr gespielt hat, und zwar einfach, weil sie in einer anderen Situation drin sind. Und das ist das Problem häufig von Aufstiegstrainern oder von Trainern, wo man immer holt, so als Feuerwehrmänner, wenn es gegen den Abstieg geht, dass sie dann eben nicht können, die Mannschaft weiterentwickeln, wenn es neue Ziele zu avisieren gibt. Und das ist das höchste Attribut. Und von dem her, ja, Urs Fischer würde ich für den Verein meines Herzens also nehmen, wenn er jetzt gerade Lust hat.
Ironischerweise ja zu Basel eigentlich zu wenig erfolgreich.
Oder zu Zürcher ist.
zu wenig geschätzt.
Eben, also auf der einen Seite zu wenig erfolgreich, zu wenig geschätzt und der Fußball muss halt auch einfach Spektakel bieten und das ist sehr wahrscheinlich eins von den Mankos, die der Urs Fischer hat.
Aber das ist spannend, dass Berlin im Moment ja einen relativ spektakulären Fußball spielt. Aber das hat er jetzt erst im zweiten Jahr ausgepackt. Und vielleicht hat man einfach zu Basel ihm nicht zutraut, dass er sich bzw. den Spielstil von der Mannschaft kann wandeln kann. Und jetzt in Berlin zeigt er, dass es kann. Und ich würde mir wahrscheinlich zu Basel mal in den eigenen Arsch hineinbeissen, wenn ich da ihn entlassen hätte. Aber ich glaube, dort hat es, wie gesagt, noch emotionale Gründe gehabt.
Ich glaube, da sind sie momentan gerade auch dran.
Ja, diesbezüglich, ich habe ihn nicht in meiner Liste, aber was ich sehr empfehlen kann, ich habe das Buch gelesen von Christoph Biermann, «Wir werden ewig leben, mein unglaubliches Jahr mit dem 1. FC Union Berlin». Falls ihr mal Zeit habt und Lust habt, das zu lesen, das ist, kann ich wirklich sehr empfehlen. Wirklich.
Also, das Buch lesen.
genau. Fabio?
Ja, bei mir ist auf dem Platz 3 ein Trainer, der momentan in der Schweiz eine Mannschaft trainiert. Und wo ich, gebe es zu, ein bisschen neidisch bin, dass der momentan eine Mannschaft trainiert, die grün-weisse Libli
hat. Ja, haben wir auch noch überlegt.
Blau-weisse. Einfach von der Art und Weise, wie das er sich gibt, wie er Fußball spielen lässt, wie er ist, ist für mich einfach. Gehört für mich auf die Liste der Zeidler momentan drauf. Ja. Einfach so von der Art, wie eben, er gibt Interviews, wie er redet und dann, was man auf dem Platz sieht. Ich meine, er holt aus der Mannschaft das Maximum raus. Er lässt einen spektakulären Fußball spielen. Er pusht seine Mannschaft. Es hat ein extremes Pressing dabei. Man geht hoch an, man versucht, man spielt Fußball, selber auch Fußball zu spielen. Auch wenn man nicht der Favorit ist, gleich irgendwie mitspielen. Und so etwas würde ich wirklich auch gerne bei meinem Herzensverein sehen. Dass einfach mal, einmal draufgehen, mal probieren. Und klar, mittlerweile wissen gewisse Trainer, wie man das System kann umgehen kann. Aber er findet dann auch sehr wahrscheinlich, er findet auch ein anderes System, wo man mit kann spielen. Also wo man Plan B auf die
Seite. Ja, das Gute ist ja, in der Schweiz können relativ wenig Vereine gegen so etwas eigentlich gut spielen, weil manchmal auch das Technische ein bisschen fehlt. Was ich habe ihn auch auf der längeren Liste drauf, nicht gerade in meinen Top 3, ich habe irgendwie auf Platz 5 gehabt, als Ausweichkandidat, aber das ist jetzt auch erledigt. Ich habe ihn vor allem drauf gehabt, weil ich ihn mega sympathisch finde, weil er hat so eine ruhige Art und so eine natürliche Autorität, die ich extrem schätze. Es gibt ja so Spieler oder Trainer, die eigentlich durch ihr Umschreien Autorität verbreiten und das ist meistens nicht vor langer Dauer und ich finde ihn extrem sympathisch, wenn er so überkommt als ruhige Person.
Ich habe noch nie einen Satz gehört von ihm, der keinen Sinn gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich finde es auch unglaublich beeindruckend, wie er jetzt in dieser Saison immer noch dort oben mitspielen kann mit seiner Mannschaft, nachdem er so viel Abgänge gehabt hat. Ja. Auch wie wir während der letzten Saison immer wieder gesagt hat, okay, so ein Pressing, so ein anstrengender Spielstil, das bringst du nicht durch bis zum Schluss. Und er schafft es aber, offenbar einerseits physisch, aber eben auch psychisch die Mannschaft immer wieder so einzustellen, dass es eben wirklich eine Saison lässt und das könnte machen. Und ich habe das so auch schon gesagt an dieser Stelle. Ich habe das Jahr nur ein Match können schauen im Stadion. Und das war gegen St. Gallen. Und es war also höchst beeindruckt ab dem Pressing, das die gespielt haben. Und ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die auswärts meine Mannschaft das so an die Wand gedrückt hat für etwa 20 Minuten lang.
Und apropos sich in Arsch beissen, liebe Grüße an FC Sion. Wenn wir schon gerade dabei
sind. Gut, aber da sind ja etwa schon 30 Trainer dazwischen gewesen.
Ja, oder? Also, das ist ja schon man hat ihn als erstes aus Frankreich in die Schweiz geholt und hat ihm die Chance gegeben, nicht so lange. Und ja.
Ja, nein, das ist richtig. Jeder
macht mal Fehler.
Die einen will, die anderen
will. Schön, ja. Ja, ich habe ja vorher gesagt, wie sehr ich gerne so eine ruhige Persönlichkeit habe, die mit einer natürlichen Autorität. Meine Nummer 3 hat sicher auch eine natürliche Autorität, aber ist alles andere als eine ruhige Person. Auf meinem Platz 3 ist der Diego Simeone von Atletico. Jetzt schon einige Jahre an der Seite von Atletico. Er ist im 12. 2012, also jetzt schon 8 Jahre, mehr als 500 Spiele, ist er bei Atletico, hat auch die ein oder andere Erfolg gehabt, was sicher nicht einfach ist, oder? Wenn Real und Barca in der Liga ist, ist immerhin ein spanischer Meister geworden, Pokalsieger ein ist, Europa League zweimal und sehr oft im Finale gegen Real Madrid in der Champions League gescheitert. Ich habe ihn einfach gern, aber eben, ich kann ihn nur gern haben oder lieben, glaube ich. Also bei ihm gibt es
wahrscheinlich nicht so,
finde ich.
Gern haben oder lieben.
Stimmt. Bei mir ist es so, ja. Nein, gern haben oder hassen natürlich, ja, definitiv. Also, weil eben, man kann nicht so sagen, ja, das ist jetzt so der Konsenstyp, der ist ganz normal. Nein, er ist überhaupt nicht normal, oder? Und manchmal, wir haben vorher von Trash Talk geredet, manchmal geht bei ihm einfach alles ein bisschen durch. Er hat einmal gegen Bayern ist das gewesen, wo er, glaube ich, ihm seinem Assistenztrainer noch einen getatscht hat bei der Auswechslung und, ja, er ist wirklich amix, wirklich so ein bisschen im roten Bereich. Und er ist auch nicht nur einmal auf der Tribüne oben gewesen und hat den Match nicht dürfen an der Seitenlinie verfolgen. Aber er hat trotzdem eben das, die Autorität noch behalten und es ist nicht nur ein Umschrei und irgendwie kann er trotzdem auch noch Inhalt überbringen.
Er ist der personifizierte Fußball, wo Atletico spielt. Du merkst bei ihm, oder? Es geht darum, zuerst mal defensiv gut stehen, aber immer aggressiv, immer drauf und aber trotzdem recht erfolgreich. Und ich glaube, er ist ja so, oder? Also als Trainer hast du genau so ein Bild von dem, was er auch verkörpert.
Ja. Ja, würde ich auch sagen, ja.
Warum passt das so gut dort? Er ist ja schon länger im Amt, hä?
Natürlich. Ja, jetzt eben seit dem 12, also 8 Jahre. Ja.
Das ist ja außergewöhnlich. Aber eben, also mit dem Erfolg musst du dich nicht wundern.
Ja, klar, ja. Gut, dann kommen wir zum 2.
Jetzt ist die Frage, wenn ich mit dem 2. Ich nehme Marco Rose. Ich bleibe in der Bundesliga.
So klar.
Ich hätte es auch aufs Eis geschafft, fast bei mir. Marco Rose, Bundesliga Mönchengladbach im Moment Trainer und ich finde, also auch er neben Platz, sehr, sehr ruhig, sehr, also nicht auch, wir hatten vorher noch ein anderes Beispiel gehabt, aber er ist es, sehr überlegt. Du verstehst gut, was er sich für Gedanken macht. Er kommt ja aus der RB-Schule, aus der Red Bull-Schule und ist ja dort wirklich eigentlich wie Red Bull so seine Vereine aufzieht, ist er auch als Persönlichkeit aufgezogen worden, also ist ja früher Profi gewesen und ist nachher U16, U18 Trainer gewesen, bis er dann bei Salzburg, Red Bull Salzburg, bis er nachher dort Cheftrainer geworden ist und ist aber nachher dann eben nicht nach Leipzig gegangen, sondern nach Mönchengladbach. Aber es zeigt, er spielt halt dort den Red Bull-Stil, wo halt einfach höchst attraktiv ist und man kann über Red Bull sagen, was man will, aber sie spielen einen verdammt attraktiven Fußball und er bringt den, hat auch auf Mönchengladbach gebracht und Supporter oder Fan oder wie auch immer von Gladbach bin ich relativ froh um das. Es ist ein Power-Fußball, es hat viel Tempo, höchst Pressing und was mir halt auch gefällt, ich meine, klar, er ist nicht alleine für die Einkäufe der Spieler zuständig, das macht er mit dem Max Eberl, aber seine Spielerauswahl bietet extrem Variantenreichtum. Also er hat mit einem Stindl, Hermann und Hoffmann und einem Thuram hat er schon komplett unterschiedliche Spieler und ein Embolo, der nochmal einen ganz anderen Spielstil bringt und das macht es einfach für eine gegnerische Mannschaft extrem schwierig, weil sie sowohl das Technische können, wie auch dann halt einfach eben Embolo, der dann halt einfach mit Wucht von hinten und Tempo kommt. Auch ein Hoffmann und Hermann, die am richtigen Ort stehen. Also eben, es ist extrem schwierig, gegen sie zu spielen und das hat einfach mit dem Spielstil und dem Spielermaterial jetzt zu tun und das schlussendlich ihm unter anderem zu verdanken.
Das mit Wucht kommen vom Embolo, das ist glaube ich auch so im Polizeibericht.
Ja, oder über Dächer und alles.
nein, was ich auch wollte sagen zum Rose, ich hatte ihn auch auf meiner Liste gehabt. Was ich noch cool gefunden habe, dass er auch recht gut kann reflektieren und das manchmal auch öffentlich voll, macht voll. Oder etwas kann eingestehen, was nicht gut ist. Und das ist halt einfach wahre Grösse, finde ich.
Aber das mit dem Disziplin, mit der Disziplinsache in Gladbach scheint momentan ein bisschen, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen eine Serie ist. Der eine spuckt, der andere rennt davon.
Ist richtig, ja.
Du, ja.
Aber es ist auch dort, habe ich schön gefunden, wie er sich einfach das erste Mal grundsätzlich hinter den Spieler stellt. Und was nachher Konsequenzen sind, das passiert hinterher, das muss nicht. Aber in den Medien, die seine ersten Reaktionen sind ganz klar gewesen, ich vertraue meinem Spieler, Punkt. Und mit dem setzt er ja eigentlich dem Spieler dann auch nochmal das Messer an den Hals. Aber eben nicht gegen aussen.
Ja, definitiv. Wenn er jetzt, wenn das jetzt rauskommt, dass das nicht stimmt, ist dann natürlich unschön, oder? Also, ja, ich bin gespannt.
Auch spannend so seine Zukunft. Er wird ja gehandelt als heißer Kandidat für Dortmund für Zukunft. Er selber sagt, er fühlt sich wohl in Gladbach. Wenn er geht, Max Eberl hat schon gesagt, dann geht unter 5 Millionen nichts und damit wäre dann der teuerste Trainertransfer in der Bundesliga, noch teurer als der Nagelsmann oder der Peter Bosch damals zu Dortmund.
Ich finde es eben noch lustig. Ich bin gespannt, ob er geht. Es irgendwie heisst ja so aus Boulevardpressekreisen in Deutschland so Bild, dass das schon relativ klar ist. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ich sehe es zum aktuellen Zeitpunkt oder auch, also jetzt wie, nicht jetzt, weil Dortmund nicht gerade so eine gute Phase hat, sondern weil eigentlich Gladbach sich weiterentwickelt hat. Nicht mehr als Weiterentwicklung, sondern einfach etwas auf fast Augenhöhe, wo ich muss sagen, wieso soll er gehen?
Also der Aufstieg wäre minim und die Absturzhöhe dafür umso grösser.
Ja, und Aufstieg gibt es eigentlich nur Bayern in Deutschland und wir munkeln ja, dass ihm sein Englisch nicht so super ist und dass er wahrscheinlich wegen dem eigentlich fast immer in Deutschland bleibt. Und ich hoffe, er bleibt einfach auch noch in Gladbach, weil ich glaube, der macht, würde jetzt so 2-3 Jahre dort noch recht coole Arbeit bringen.
Ja, und eben, ich denke, was wir jetzt bei all diesen Trainern haben, und du hast es vorher schon sehr gut gesagt, er ist einfach eine Persönlichkeit. Er ist nicht, auch bei Gladbach, also er ist nicht so einfach austauschbar, sondern er prägt die Mannschaft irgendwo und den Verein.
Er ist auch einfach Mensch, das finde ich eben auch wichtig. Also, du merkst aber ihm, aber so, es gibt einfach so die Trainer, die dann so ihre Trainerfloskel rausschwärmen und so, bei ihm merkst du einfach, hey, es steht da noch etwas dahinter und dann merkst du, machst dich Gedanken. Es ist so, es menschelt bei ihm, wenn er Interviews gibt. Jeder macht Fehler. Voll. Und so weiter.
Voll. Jeder macht Fehler. Mhm. Du bist auch ein Mensch, Fabio.
Ich bin absolut
ein Mensch.
Du darfst den Mensch
bringen. Top, du bist nur Mensch. Du bist noch Mensch geblieben.
Unser Lieblingsmensch.
Manchmal bist du unser Lieblingsmensch. Bring doch deine Nummer 2.
Mein 2 hat ganz bestimmt niemand von euch. Und
dein Juniorentrainer.
Richtig! Nein.
Nein, ohne Scheiße. Das wäre schön gewesen.
Lustige Anekdote. Wir haben bei uns auf dem WC eine Lektüre von Elf Freunde. Und dort ist ein Interview drin mit einem Trainer. Ja. Und ich glaube, Oli, ich habe das sogar von dir geerbt, das Heft.
Du hast meine, die Heftli, die ich dir gebe.
Genau, die landet bei uns auf dem WC. Als WC-Lektüre.
Gibt es die Amis wieder zurück? Also ich würde es dir überlegen, wenn
das ist schon klar.
Ich kann da bestätigen, ich gebe ihm nur Fußballhefte. Ich habe nie andere Lektüre.
Auf jeden Fall ist dort innen ein Interview mit einem Trainer. Das ist, glaube ich, 1 oder 2 Jahre her. Und wenn ich das Interview gelesen habe, müsste ich sagen, hey, wow, was für ein Mensch, was für ein Trainer. Und damals war er noch Trainer beim VfL Osnabrück. Jetzt mittlerweile ist er Trainer beim Hamburger Sportverein. Und zwar handelt es sich um den Daniel Thun. Und er ist einer der wenigen dunkelhäutigen Trainer im Profibusiness. Also wenn man jetzt die deutsche Bundesliga anschaut, England, Spanien, Italien, Frankreich, weiß ich jetzt, gibt es glaube ich noch 1, 2. Also es gibt auf jeden Fall extrem wenig. Und dann habe ich mit dem Interview so ein bisschen mit seine Geschichte und wie er sich so geht und dann müssen sagen, mal und vor allem auf was er Wert legt und dann müssen sagen, hey, das sind wirklich so extrem spannende Sachen, zum Beispiel so, dass er sagt, dass ihm ist die ganze Mannschaft wichtig und vor allem auch Spieler Nummer 17 und 18, also sprich für ihn das wichtigste Training von der Woche ist das, was er mit den Ersatzspielern nach dem Match hat, weil genau die Spieler sind für ihn so extrem wichtig, weil wenn mal jemand verletzt ausfällt oder jemand gesperrt ist und so weiter und so fort, kommen genau die dazu. Und das hat mich so beeindruckt, die Aussage so, hey, das habe ich das vorher noch nie von einem Trainer gehört. Ich habe gesagt, ja, okay, die ersten 11 ist wichtig, dass man guten Draht hat und zu der Bank vielleicht auch noch. Aber er sagt, hey, auch das, was nachher noch kommt, ist extrem, extrem wichtig. Und dann habe ich gefunden, hey, ja. Und
ja, also ich gebe dir recht, ich habe das Interview auch noch gelesen, sehr sympathisch. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe ihn jetzt einfach so recht wenig
mitbekommen. Also er hat den VfB mit der erfolgreichsten Saison, wo sie je in der dritten Liga gespielt wurde, sind in die zweite Liga geführt. Und sind jetzt, glaube ich, immer noch in der zweiten Liga. Ja. Und hat sich jetzt den Sprung zum Haifischbecken HSV gewagt. Und bis jetzt recht erfolgreich. Ja. Gut, beim HSV wird Ende Saison abgerechnet, wie ja bekanntlich so weiter. Aber ich sehe absolut, momentan sind sie wieder Tabellenführer. Und man sieht bei ihm auch, also sein Spielstil ist auch erkennbar. Und eben, er schaut auf alle. Und ich habe das so gefunden, hey, mal, so einen absolut würde ich jetzt bei mir auch, für meinen Verein würde ich mir das extrem wünschen.
Ja, das klingt wirklich, also, aber ich habe wirklich zu wenig mitbekommen. Ich habe irgendwie wenig Interviews mit ihm gesehen. Ich weiß einfach immer, dass er den Trainer hat. Ich weiß nicht, ob er das noch darf beim HSV. Trainer, also, ja, wie letzte Woche. Ja, nein, also.
Ja, das sind eben so Geschichten, die er auch in seiner Karriere halt auch erlebt hat, in Deutschland und so weiter, die ihn prägt haben. Und ich finde, das fließt eben auch extrem gut in das rein. Und er hat gesagt, er hat von den besten Trainer, ich glaube, im Club mal hospitieren und so und Sachen. Also, adaptiert auch viel und reflektiert viel und von dem her gesehen, für mich Platz 2.
Schön. Meine Nummer 2 ist aktuell in England Trainer, was für ein Wunder. Ist aber ein Österreicher, gebürtiger Grazer, ist auch in der Bundesliga gewesen, hat zuerst bei den Bobfahrer angefangen aus Unterhaching. Dort als Co-Trainer, nachher Interimstrainer und dann ist er Trainer geworden im 07. Ist nachher bei Aalen gewesen. Glaube für 2-3 Saisons. Bei Ingolstadt ist er bei mir zuerst mal so richtig auf eine Bildfläche gekommen, wo ich ihn verfolgt habe. Ich meinte auch, als dort noch der Lescano gespielt hat, der ehemals Luzerner war. Da habe ich das natürlich ein bisschen mehr gesehen. Ist nachher zu RB gewechselt. Eigentlich dort auch nicht so schlechte Arbeit geleistet, würde ich behaupten. Und ist dann zu Southampton gewechselt, wo in England sehr viel Verwirrung einmal dort war. Also immerhin ist er aus Leipzig und nicht aus Ingolstadt. Sonst hat wahrscheinlich in England niemand die Welt verstanden. Und man hat ihn wahrscheinlich auch am Anfang ein bisschen belächelt. Und er hat in einer sehr schwierigen Phase hat er Southampton übernommen. Und ja, aktuell läuft es ihm sehr gut in der Premier League. Ist er, also sehr gut ist jetzt übertrieben, jetzt ist er 10. Aber noch ein Spiel weniger. Also er ist an den europäischen Plätzen dran. Mit einem Sieg ist er eigentlich schon auf Platz 6 gekommen. Ich muss sagen, ich finde ihn einen sehr sympathischen Typ. Auch auf dem Boden geblieben. Das ist mir offensichtlich ja wichtig. Er getraut sich aber auch neue Wege zu gehen. In England ist ja alles immer relativ klar vorgegeben. Er hat jetzt zum Beispiel gerade letztens gesagt, unsere U23 tun wir jetzt umbenennen. Das ist nicht mehr die U23, sondern das ist jetzt die zweite Mannschaft, weil zum dort ein bisschen die Hürde zwischen diesen zwei Teams wegnehmen. Und er hat auch jetzt mehr U23-Spieler integriert und ist einfach ein anderes System, als man sonst in England kennt, wo ja, komm, wir kaufen uns einfach wieder einen für irgendwie 50 Millionen und setzen ihn auf die Bank oder wie auch immer. Und das hat mich jetzt auch extrem überrascht. Ich hätte ihm das ehrlich gesagt nicht gegeben. Ich hätte ihm die Stärke nicht gegeben, dass er so einen starken Willen hat und wie dann auch so einen Junge? Erfolg hat. Ralf Hasenhüttl.
Das hast du nicht gesagt, ja, genau. Aber es ist eben auch geil, wenn sie probieren, auf Englisch auszusprechen. Hasenhüttl.
Ja, das ist natürlich immer das Highlight. Ist immer das Highlight. Und,
hat nicht der Klopp probiert, das zu erklären? Und dann Rabbit Cottage. Irgendwie so.
Ich meinte ja, das kann gut sein. Das kann wirklich gut sein, ja. Ja, genau.
Gut, dann also jetzt Nummer 1. Also lass, ich bin jetzt Mensch. Ich bin jetzt auch mal Mensch da. ich habe ja noch ein paar auf der Liste. Hat jemand von euch den Christian Streich?
Ja.
Also ich gebe dir den. Dann nehme ich den Julian Nagelsmann. Ich hätte zwischen Streich auch gehabt, aber ich finde den Nagelsmann einfach auch als Trainer super geil. Und wenn ich einen Verein hätte, also ich habe ja einen Lieblingsverein, aber wenn ich jetzt Präsident wäre und meine Schatzschatulle könnte öffnen, dann würde ich, glaube ich, den Julian Nagelsmann zu meinem Herzensverein holen. Trainer von RB Leipzig. extrem jung für so einen erfolgreichen Trainer. Er hat seine Mannschaft ja letztes Jahr ins Halbfinale gebracht. Champions League Halbfinale. Genau. Gegen Paris verloren. Ich finde ihn extrem sympathisch. Eben auch er ist extrem zwar ehrgeizig, aber auch authentisch. Also eben, er zeigt auch, wenn er etwas anschießt. Er ist aber ist auch selten zufrieden. Also eben von dem her, dass das Ehrgeizige, wo ihn halt einfach dort hingebracht hat, das ist ja erst seine zweite grosse Stelle als Trainer. Er spielt einen extrem variantenreichen und attraktiven Fußball und ich finde halt eben auch, wie jetzt die anderen Trainer, die vorher gesagt haben, auch so seine Interviews sehr positiv, auf eine positive Art sehr emotional und das ja, und wie gesagt, irgendwo absolut Fußball angefressen, aber auch auf technischer Seite extrem beschlagen und eben, dass du in so jungen Jahren bereits schon eine Mannschaft so weit kann springen oder beziehungsweise zu einer grossen Mannschaft kommst und die nachher auch konstant dort oben kannst behalten, dann musst du einiges auf dem Kasten haben und das ohne, dass er irgendwie schon 30 Jahre in diesem Business unterwegs wäre.
Ja, kann man nicht viel mehr dazu sagen, also außer dass er im falschen Verein ist, aber das kann er nicht dafür und ist auch natürlich auch, also ist auch natürlich ein guter Verein mit einem tollen Umfeld.
Der Verein passt eben schon zu ihm und das meine ich jetzt, also eben, man könnte nochmal in einem Herdöpfel über Raba reden, aber grundsätzlich ist es ein Verein, der ihm das bietet, was er braucht als Trainer und ihm auch die Möglichkeiten gibt und von dem her passt das eben schon zusammen. Dort.
Also das kann man ja ihm vielleicht als einziges vorwerfen, dass er mit Hoffenheim und RB vielleicht nicht ganz die geilsten Clubs in Deutschland ausgewählt hat. Aber
er hat keine Traditionsmannschaften gehabt, ja. und
ja gut, das sehe ich nicht, das ist nicht das Wichtigste. Aber,
wir handeln
ja,
doch jetzt bei diesen Top 3 Trainer, wo wir gerne bei unserem Herzensverein würden sehen. Würde denn das passen mit unserem Herzensverein?
Ich würde mir eben zutrauen, also eben wie gesagt, wenn ich jetzt der Präsident wäre und das grosse Portemonnaie würde auftun, dann würde es wahrscheinlich funktionieren. Du, keine Ahnung. Aber ich bin auch sehr gespannt, es wird nicht zu meinem Herzensverein sein, aber wo das seine Trainerkarriere noch so durchgeht, wird ja eigentlich regelmässig gehandelt, wenn es irgendwelche grossen Jobs gibt. Aber auch dort ist wieder die Frage, also er ist sicher relativ gut aufgehoben an dem Ort, wo er ist. Er wird sich sicher 2 oder 3 Mal überlegen, bevor er irgendwo anders hingeht, aber er ist sicher noch zu jung, dass das so seine Rentnerstelle wird.
Ja. Und was macht man denn, wenn man eigentlich Trainerrentner ist? Was passiert euch dann nachher?
Du schreibst ein Buch. Oder du wirst Fernsehkommentator oder so.
Fragst du den Yogi im Sommer? Könnte man ja zu einem Interview
einladen. Kann er etwas erzählen? Es gibt noch einige Sätze.
In seinem Alter könnte er eigentlich fast noch mal Profifußball.
Ja, das hätte er müssen aufhören. Also er hatte ja Verletzungen gehabt und er war ein Fußballer und hat viel früher müssen aufhören spielen und ist darum eigentlich Trainer geworden und zum Teil noch jünger gewesen als gewisse von seinen Mitspielern, also von seinen Spielern dort.
Ja, gut. Mhm. Wenn der Adi den Streich nimmt, dann würde ich sagen, der bleibt Top 3, also Top 1 von allen 3 in der Bundesliga. Und da gibt es für mich noch eine Mannschaft, die auch noch einen recht coolen Stil spielt, und zwar offensiv total, und zwar einfach, bis es weh macht. Das ist für mich Bayer Leverkusen, kurz und knackig, Trainer von Bayer Leverkusen, Peter Bosz. Würde ich absolut gerne bei meinem Verein sehen, weil er lässt einfach offensiv spielen. Lieber 4-3 gewinnen als 1-0, bin ich absolut der Meinung. Und Max Gärtner ist auch als Mensch. Seine Interviews mit seinem holländisch-deutschen Akzent, sensationell. Immer gerne zu zulassen und ja, es hat auch Hand und Fuß, was er erzählt. Und ich glaube, der würde sich relativ gut machen.
Also viel Gegengol könnte ich nicht verkraften, ehrlich gesagt.
Und frisurentechnisch absolut top.
Also auf deiner definierten
Noch nie ein Bad Hair Day gehabt. Nein, immer.
Absolut. Ich finde, Peter Bosz ist noch spannend. Ich meine, er war kurz in Dortmund und hat dort nicht abgeliefert, was ich 100 Gründe haben kann. Und das ist, glaube ich, nicht nur bei mir, aber das hängt dem einfach nachher. Also, ich meine, er macht jetzt gute Arbeit. Er hat vorhin in Amsterdam sehr gute Arbeit geleistet. Und gleich bleibt einem, hat man das immer im Hinterkopf, dass er dort in Dortmund gescheitert ist. Wie gesagt, was ja 100 Gründe kann haben, aber mindestens im deutschsprachigen Raum wird das einfach nicht los. Obwohl er jetzt schon länger in Leverkusen ist.
Ja, und eben auch das mit den vielen Goals, die ich vorher gesagt habe, das war ein bisschen zynisch gewesen, weil der Punkt ist, das wird oft eben nachher noch gesagt aus der Dortmund-Zeit, oder? Weil Bayer Leverkusen ist jetzt, hat jetzt, glaube ich, etwa am zweiten oder drittwenigsten Gegengoal. Ich weiss es nicht, aber dort rum, ja, eben, es ist jetzt nicht nur Football total, wie die Holländer also sagen.
Er ist auch noch lernfähig, merkst du etwas?
Er ist lernfähig, das muss man ihm lassen.
Ja, und er hat auch in Leverkusen jetzt eine Mannschaft müssen umformen, wo Stammspieler oder beziehungsweise wichtige Spieler gegangen sind und hat dort neue Schlüsselspieler rausgebracht. Also ich glaube, er ist auch wirklich einer, der eine Mannschaft auch weiterbringt. Und das ist immer ein grosses Kriterium für den Trainer.
Genau, das ist eigentlich bei mir der absolute der Grund gewesen, wieso dass ich eben nicht den Streich aufs Eis gesetzt habe, sondern ihn. Beim Streich weiss ich einfach, und er passt einfach so gut zu Freiburg, aber das Spielsystem, das der Streich bei Freiburg spielt, finde ich jetzt, wenn du es vergleichst mit einem Bosch-System oder mit einem Zeidler-System, finde ich es nicht so spektakulär zum Zuschauen. Darum ist bei mir nicht der Streich auf dem Eis. Obwohl er als Typ Mensch, und ich übergebe das Wort dir, Adi.
Ja, also muss ich schon sagen, also ich hätte noch zwei andere in der Rangliste
jetzt gehabt. Jetzt entschuldigt er sich schon wieder für seine Wahl.
nein, wo ich müssen sagen, eben rein spielerisch, ja, hast du recht, wo auch sehr viel geiler gewesen wäre. Bei mir hat wirklich das Persönliche überzeugt, oder? Also das Persönliche, was er ausstrahlt an der Seitenlinie, was er ausstrahlt in Interviews. Was ich sehr geil finde bei ihm, ist seine Weltansicht, die er hat. Die Geschichte mit dem Demirovic habt ihr wahrscheinlich auch miterlebt, oder? Mit dem grossen Auto, den Post, den er von ihm ein bisschen kommentiert hat und hat müssen sagen, so, ja, ich verstehe das nicht, wo er nicht gewusst hat, was ein SUV ist. Was natürlich auch ist, was ich ihm hoch anrechne, ist eben, dass er auch jedes Jahr eigentlich muss sich immer wieder neu erfinden und das in seinem vorgeschrittenen Alter, wo auch nicht ganz selbstverständlich ist. Ich meine zwar immer, er sei älter, als er wirklich ist. Er ist jetzt nur 55 und ich meine immer, er sei irgendetwas über die 60, aber das haltet wahrscheinlich auch nicht gerade immer jung so ab, wenn er geht, damit. Und aber wie gesagt, so ein bisschen die Weltansicht, die er hat, versuchen, ein bisschen das Väterliche reinzubringen. Man sieht auch, die Beziehungen, die er mit den Spielern hat, dass die relativ gut müssen sein. Und ich muss sagen, ich hoffe eigentlich, dass er noch relativ lang in Freiburg ist, weil mein Punkt ist wirklich auch, ich wüsste jetzt nicht, wie der willst adaptieren auf einen Karriereleiter-Schritt nach oben, oder? Also, ich würde jetzt ihn in Leverkusen nicht sehen, ich würde jetzt ihn ganz bestimmt nicht in Dortmund und so sehen. Es muss eigentlich in dieser Grösse nur nicht sein und eigentlich muss ich sagen, ich glaube, er funktioniert auch fast nur in Freiburg, obwohl ich würde es am FCL auch zutrauen, dass der Streich da ein paar könnte ein bisschen motivieren.
Vielleicht lässt er jetzt zu. Obwohl, wir haben ja
guten Trend. Er versteht sich vielleicht zu halbwegs.
ja, ich finde, also ich gebe dir völlig recht, ich habe ja auch noch auf der Liste gehabt, darum. Mir gefällt auch so seine klare Haltung auch zu Aussenfußballerischem. Und ich finde es sehr beeindruckend, wenn er es Jahr für Jahr wieder schafft, aus eigentlich mittelmäßigen Mannschaften, wo immer extreme Abgänge haben. Also wer in Freiburg mal abliefert, der ist das nächste weg. Das ist eigentlich immer so. Und er schafft es immer wieder, die Mannschaft eigentlich kontinuierlich besser zu machen. Also sie spielen jetzt wieder eigentlich über ihren Verhältnissen. Das haben sie letztes Jahr auch schon gemacht. Und sie sind, wir haben es jetzt wieder gesehen, gegen Stuttgart am Wochenende. Sie sind unglaublich schwer zu bespielen, obwohl sie nicht ein mega Spielermaterial haben. Und das ist ja, alles sinnverdienst.
Er setzt natürlich auf die Waffen, die Freiburg auszeichnet und die sie können. Und ich glaube, das ist eben das, was einen guten Trainer ausmacht. Oder er nimmt deine Mannschaft, das Material und baut aus dem eigentlich das Beste raus. Urs Fischer genauso als Beispiel. Ja. Oder eigentlich
Urs Fischer einfach Freistöße rausholen oder und
nachher... Ja, du musst wissen, dass einer hat, der gute Freistöße schießt, und du musst wissen, dass einer innen vorne ist, der einen guten Kopf hat, oder? Aber das musst du zuerst mal sehen.
Ja, ich werde das nicht, niedermachen. Also, eben, wir haben ja letztes Mal darüber geredet, dass das viel zu wenig genutzt wird und absolut unverständlich ist eigentlich. Schön. Danke euch für eure gute Top 3. Sehr schöne Namen dabei gewesen. Unsere drei Lieblingsmenschen, ja. Traurig, wenn alles Leute, die uns nicht kennen, unsere Lieblingsmenschen sind, ist das
eine traurige Welt. Meine Lieblingsmenschen sind im Fernsehen. Immer am Samstagmorgen. Gut, letzte Runde. Herdäpfel.
Juhu! Ja, packen wir ihn doch aus. Heiße Herdäpfel.
Okay.
Er ist nicht so spektakulär, aber er bringt sehr wahrscheinlich recht Diskussionsstoff mit sich.
Wir reden immer noch am Herdöpfel.
Richtig.
Entschuldigung, sorry, mach weiter.
Oh Mann. Jo, auf jeden Fall.
Vater verloren.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht und ich habe das nur. Aber wir haben jetzt vorher so über den SC Freiburg geredet. Und über Mannschaften, die aus kleinen Budgets viel rausholen. Und ich habe mir dann einfach mal eine Grundsatzfrage gestellt. Darf man Aussenseiter und Überraschungsmannschaften eigentlich auch scheiße finden?
Natürlich.
Wieso nicht? Mach mal ein Beispiel.
Also, wenn ich jetzt in der Schweizer Liga den Vergleich nehme, letztes Jahr war St. Gallen die Überraschungsmannschaft gewesen. Man hat in der quasi der ganze Schweiz Gefühl gehabt, boah, cool, die spielen mega schönen Fußball, man findet die super. Das Jahr ist der FC Lugano die Überraschungsmannschaft in der Schweiz und die Kommentare sind ganz, ganz anders. Und das liegt logischerweise am Spielstil. Aber ich würde sagen, ja, also die einen erfrischen den Schweizer Fußball durch ihr Spiel, sind erfolgreich und sorgen dafür, dass es spannend bleibt. Die anderen spielen destruktiven Fußball, sind erfolgreich und sorgen dafür, dass es spannend bleibt. Darf ich jetzt Lugano scheiße finden und St. Gallen nicht?
Schwierig, schwierig, schwierig. Also grundsätzlich.
Nehmen wir das Beispiel der SC Freiburg oder der FC Thun. Ich kenne, glaube ich, keinen Menschen, der die zwei Vereine scheiße findet. Aber darf man das?
Also ich finde das Stadion von Thun scheiße. Also von dem her hat schon auch etwas dabei.
Hast du einfach ein bisschen
nein, ich weiß, was man
immer und überall schätzt und immer nur positiv wegkommt. Und ich habe mir dann einfach so mal Gedanken gemacht. Also, es gibt sicher auch Sachen, wo man dir. Wenn ich jetzt ein Derby aus einem anderen, im gleichen Dings komme, in der gleichen Region, aber irgendwie so, dann finde ich das doch dann mega doof, wenn die immer gehypt werden und mega gelobt und ich bin vom Nachbarsverein Fan und die kommen nicht so gut weg.
Natürlich.
Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr, das Jahr nicht mehr, aber letztes Jahr habe ich zum Beispiel Union in Deutschland recht scheiße gefunden. Und das, obwohl ich ein paar Jahre vorher im Stadion war, wenn ich zu Berlin war, und dort habe ich das Ganze drumherum sehr, sehr geil gefunden, aber ich habe ihren Spielstil nicht gut gefunden und sie haben immer gegen die falschen Mannschaften gewonnen. Also sie haben dort wirklich Dortmund bezwungen und ich weiß nicht, ob Leverkusen auch noch, aber sie haben dort irgendwie halt das Meisterrennen haben sie dort irgendwie für Bayern noch ein bisschen befördert und das habe ich dann Kacke gefunden. Mittlerweile kann ich es nicht mehr. Erstens sind es nicht mehr kleine Aussenseitermannschaften, zweitens spielen sie einfach zu attraktiv. Aber ich glaube, es gibt ja verschiedene Faktoren und je mehr, dass du in dem ganzen Fußballdings innen bist, umso mehr Faktoren gibt es halt einfach auch, die zählen. Und das ist halt eben ja, also wenn du halt einfach auf Tabellen schaust, dann bist du wahrscheinlich schneller mal für die Kleinen. Aber wenn du dann halt einfach zum Beispiel für eine Mannschaft bist, die dann gegen die Kleinen verliert, dann findest du sie logischerweise nicht mehr so geil. Oder wenn es halt wirklich einfach, wenn sie nur schon anschießen in der Sportschau oder eben im Goal nachher die Mannschaft zeigt, weil es einfach sacke langweilig ist, ich glaube, das verändert dann schon etwas.
Ja, und es kommt auch ein bisschen darauf an, auf die Liga. Also jetzt vor allem bei mir, oder? Also es gibt Ligen, wo ich jetzt nicht jemanden habe, wo ich richtig supporte, wo ich einfach Sympathien haben, eben zum Beispiel in der Bundesliga und dort wechselt es ja halt auch ein bisschen weit manchmal mit den Sympathien und zum Beispiel aktuell in der Bundesliga Arminia Bielefeld, ganz ein übler Verein, wirklich null Interesse daran haben, man muss sagen, eben, hoffentlich absteigen, hoffentlich sogar noch als Köln sie wieder überholt. Also finde ich jetzt irgendwie, schade. Vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass sie jetzt einfach ein leeres Stadion haben und dass sie jetzt wahrscheinlich ein bisschen cooler wären, wenn sie Fans hätten. Aber finde ich jetzt aktuell nicht so geil, obwohl sie ja der Aussenseiter sind.
Aber tut man denen Unrecht und man sagt, man will gerne die Traditionsvereine wieder zurück, gerade wenn man die Bundesliga anschaut.
Nein,
würde mehr Sinn machen, wenn man Hamburg, wenn man Nürnberg, wenn man Braunschweig und all die Vereine mit einer riesen Tradition in der Bundesliga hat und dafür würde man sagen, okay, gut, Mainz.
Nein, also das mit diesen Traditionsvereinen, ich glaube, das müssen wir eh mal in einem detaillierten Talk besprechen, weil ganz ehrlich, heutzutage muss ich sagen, Traditionsverein ist manchmal halt einfach auch eine Bezeichnung für Mannschaften, die sich dann selber ein bisschen im Weg stehen und keine Innovation mehr reinbringen. Und die müssen auch nicht auf, oder? Also ich finde, aktuell zweite Bundesliga sieht eigentlich gut aus, oder? Wenn Bochum wieder raufkommt, wäre sicher schön. HSV ist einfach mehr als wenn Mainz da oben ist. Also Mainz habe ich eine Zeit lang auch recht cool gefunden. Aktuell ist es einfach so ein Verein, wo man muss sagen,
Mainz hat ja so ein Image. Ich glaube, wenn du die Mehrheit der Deutschen würdest fragen, wie findest du Mainz, dann würdest du sagen, das ist ein sympathischer Verein, machen relativ viel aus ihren Mitteln, sind schon lange in der Bundesliga, aber mit wenig Budget. Also Freiburg ist ein noch krasseres Beispiel.
Ja, du hast halt höhere Ansprüche, je finanziell potenter das ein Verein ist oder wie grösser seine Vergangenheit ist und entsprechend, also nehmen wir zum Beispiel Schalke im Moment. Wir sind heute ein bisschen deutschlandlastig, nächste Woche haben wir vielleicht wieder mehr oder nächste Woche haben wir vielleicht noch mehr Schweizer Content. Aber nehmen wir zum Beispiel jetzt mal Schalke. Ich meine, die sind jetzt wirklich Aussenseiter. Man könnte jetzt sagen, okay, jetzt ist die sogenannte Vorrunde durch und sie gehören jetzt zu den kleinen Schwachen und jetzt müsste doch eigentlich eine Mehrheit finden, okay, wir sind jetzt eigentlich für die kleinen Schwachen und hoffentlich gewinnen die. Aber das wird halt immer das grosse Schalke sein. Entsprechend erntet die halt mehr, nicht Mitleid, sondern halt eben irgendeine Schadenfreude. Und das ist ja ganz krass. Und ja, ich wollte nicht sagen, das ist gut, aber das also bei mir ist es nicht so. Ich finde halt tatsächlich zum Beispiel das Schalke, das möchte ich in der Liga innen haben. Ich bin auch zum Beispiel bei einer WM oder EM, ist ja immer der grosse Hype, jetzt ist es, keine Ahnung, ich sage jetzt etwas Kongo oder Island oder was auch immer spielt oben mit. Bei so einem Turnier will ich grosse Mannschaften, spätestens ab dem Viertel-Halbfinale, will ich nur noch bei einer EM Spanien, Italien, Deutschland und vielleicht noch Frankreich oder England oder so drin haben. Ich will dann die grossen Mannschaften sehen, mich schießt dann das an mit den kleinen. Aber das ist natürlich nochmal ein Pokal, also ein Göpp-Ding, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ich habe das jetzt nicht so extrem.
Kann man auch überlegen, aber wenn ich jetzt das so anschaue und so die Kleinen betitle und die Underdogs und wie sie alle heissen. Also, bei mir ist es vor allem, ich schaue an, wie spielt der Verein. Und dann kann ich anhand von dem eigentlich relativ gut anspielen, hey, ist das für mich okay oder ist das nicht okay? Und dann gibt es Vereine, wo ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich zu wenig verfolge, wo ich aber merke, hey, mal, die sind schon länger und die bieten auch etwas, oder sie machen mega viel aus ihrem Zeug.
Aber könnt ihr das in der Schweiz, also eben, ich bin vorher auf die Bundesliga abgeschweift, weil ich gesagt habe, an Ort, wo ich keinen Support habe eigentlich, oder wo ich nicht irgendwie einen Verein supporte, gab für mich das, in der Schweiz gab für mich das nicht. Also für mich ist, ich will jetzt nicht das starke Wort Hass ins Maul nehmen, aber es ist, ich kann nicht akzeptieren, dass, also doch, ich kann akzeptieren, dass St. Gallen einen schönen Fußball spielt und dass sie einen guten Trainer haben, aber ich würde sehr, sehr ungern dann sagen, so, ja, das spielen super oder haben super gespielt gegen Luzern. Also ich kann das, aber ich mache das sehr, sehr ungern und würde mich auch nicht freuen, wenn jetzt sagen wir jetzt Lugano würde IB schlagen, das geht mir eigentlich recht, also ist mir komplett egal eigentlich dann.
Ja, aber nehmen wir jetzt den FC Thun. Mhm. Ist er da einfach so fest egal? Oder so, dass du sagst, okay, also ja.
Also jetzt, wo sie in der Challenge League sind?
Wo sie noch in der ersten Liga waren, wir sind eben so everybody's darling gewesen. Also Verein aus dem Berner Oberland, mega cool. wirtschaftet gut, hat X mega, eben auch, das gehört dann auch die Personen dazu, die dahinter stehen, oder? Wir haben gesagt, ja. der Rees Gerber oder das, mega cool, alles tipptopp, junger Trainer, Talentförderer, super Verein.
Und also ich habe vor allem Mühe, wenn Winterthur aufsteigt, dann habe ich da wahrscheinlich mehr Mühe, also eben Thun ist für mich so ein Verein, eben ist herzig, eben man kann nichts dagegen haben, weil sie auch nichts hassen, nichts haben, was man kann hassen, ehrlich gesagt. Aber irgendwie aus meiner Sicht auch nichts zum Lieben. Aber.
Es wäre aber spannend, wie das ein IB-Fan sieht. Ob man dann auch, wenn die ganze Schweiz sagt, Thun ist mega sympathisch, ob dann ein IB-Fan sagt, doch.
Ja, aber für mich ist das ein bisschen die Hassliebe, die ich eigentlich wette bei einem Verein. Also, du hast es vorhin St. Gallen angesprochen. Natürlich, ich meine, ich gehe gegen St. Gallen gerne ins Stadion und ich freue mich, wenn meine Mannschaft gegen St. Gallen gewinnt. Aber hey, ich wette nicht. Also ich finde es auch lustig, wenn dann mal St. Gallen eine Saison lang unten ist, aber es ist für mich keine Perspektive, keine Option, dass wir irgendwo in Zukunft nicht mehr gegen St. Gallen spielen, wegen dem. Weil für mich gehört so eine Mannschaft absolut in die Liga und entsprechend gönne ich ihnen auch einen gewissen Erfolg. Ja. Ich hätte gerne den Erfolg, den sie im Moment haben, das ist ganz klar. Aber letztendlich, und das habe ich halt nicht bei Xamax gehabt oder das habe ich nicht bei Thun gehabt, das habe ich jetzt auch nicht bei Vaduz oder so. Und entsprechend sind sie mir eher egal. Aber ich wollte jetzt nicht irgendwie mich. Also es ist extrem arrogant, wenn man jetzt sagt, ja, okay, wer etwas von Fußball versteht, ist nicht für die Kleinen. Ich glaube, das kann man auch nicht so sagen. Aber einerseits sind es natürlich die Mannschaften, die deiner Mannschaft am wenigsten wehtun, in der Regel. Und eben, wie gesagt, es ist. Ich glaube, wenn du dich nicht so extrem damit befasst, dann ist es halt einfach schön, dass es nicht nur die grossen Mannschaften sind, die immer dabei gewesen sind, die einen Erfolg haben, sondern wenn eben einmal ein kleiner, einen grossen kann es beistellen, wenn man so schön sein.
Ja, aber die Frage ist jetzt auch noch ein bisschen vom Fabio, das ist schon noch spannend gewesen, oder? Das mit Thun, IB zum Beispiel, wenn man das ein bisschen anschaut, oder? Und dann wirklich der Underdog so gehypt wird oder eben so sympathischer dargestellt wird und am Schluss auch noch erfolgreicher ist eine Zeit lang, oder? Ist das natürlich schon schwierig, oder? Also ich kenne es nur SC Kriens, oder? Jetzt immerhin in der Challenge League. Für mich gibt's eine Situation, wo ich mich freue, wenn Kriens gegen Luzern im Cup spielt, ehrlich gesagt, weil das ist das Einzige, wo ich mich für Kriens freuen kann, weil alles andere, das ist einfach aus jahrelanger Tradition heraus eigentlich entstanden, dass ich das nicht gern haben kann, oder? Und es ist ja nicht irgendwie, dass ich ihnen nichts mag gönnen, aber sie sind einfach zu nahe an Luzern, dass ich jetzt kann sagen, so, ja, das ist jetzt mega cool. Und wenn jetzt die würden aufsteigen, zum Beispiel in die Nazia, und dann mega von allen geliebt werden, hätte ich dann wahrscheinlich, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du so, ja, eigentlich sind sie schon sympathisch, oder Fronten verhärtet sich noch mehr, oder? Und du sagst so, nein, ganz bestimmt also, nicht.
Es gibt also das Größte, was du Kriens würdest gönnen, wäre, dass sie im Cup-Final gegen Luzern verlieren.
Nein, da sind sie bis ins Cup-Final gekommen. Ja, sie sollen dann möglichst früh
gegen uns kommen. Es gibt keinen schöneren Sieg gegen sie. Okay, aber ich meine, wenn du das so auf die Spitze treiben willst, was du vorhin gesagt hast, dann müssen wir uns wahrscheinlich alle schuldig bekennen beim Thema HSV und St. Pauli. Nicht im Moment, aber in den letzten Jahren lange Zeit, wo plötzlich der Hinterste und der Letzte einfach St. Pauli-Fan war. Und die haben, sind wir mal ehrlich, nicht den besseren Fußball gespielt als der HSV. Und trotzdem hat man den HSV. Ja,
Pauli hat halt alles andere. Ja. Ist halt alles andere noch mehr, oder? Was zählt, oder? Das ist schon so, ja. Aber ja, Fußballer ist ja definitiv.
Und aus dem gleichen Dings hat man die Schadenfreude beim HSV gehabt. Klar, die haben ganz viel falsch gemacht, das ist mir schon klar. Aber das ist eigentlich genau das, was du jetzt vorhin gesagt hast. Okay, der kommt aus seiner Stadt oder im Kanton plötzlich eine kleine Mannschaft auf und alle finden sie super, super cool, einfach weil sie kleine sind. Logo, St. Pauli hat noch das ganze Package rundherum. Aber das ist ja dann eigentlich das, oder? Wo du dann eigentlich müsstest sagen, ja, aber Moment mal, wir spielen eigentlich besser seit Jahren, wir spielen auch attraktiver seit Jahren. Und jetzt finden die anderen alle, es findet jeder die andere Mannschaft cool, weil sie einfach die Kleinen sind. Macht ja keinen Sinn. Finde ich jetzt.
Mhm.
Ja. Ja, für dich. Mein Beispiel wäre noch gewesen, so Kleber, die EM damals, wo die Griechen so für Furore gesorgt haben, an dem zu sagen. Also, sind alle damals so auf den Griechen-Hype aufgestiegen oder auch bei den Isländern? Also, so leid es mir tut, aber ich habe den Hype nicht wirklich verstanden, weil nur mit dem Klatschen am Schluss ist bei mir der Fußball nicht gegessen.
Nein, aber
der Spielstil, der dahinter steckt, da sagen, hey, nein, Entschuldigung, ja. Ich kann das nicht zuschauen, 90 Minuten lang oder auch 120 Minuten.
Aber das ist genau das, was ich vorher gemeint habe und ich weiss, es klingt jetzt scheiße elitär, aber wenn du einen höheren Anspruch an Fußball hast als nur das Resultat und schauen, wie gross ist das, die Nation oder wie überraschend ist das, dann kannst du durchaus auch einmal einen kleinen nicht so geil finden oder hoffen, dass er dann jetzt im Turnier dann auch irgendwann mal draußen ist.
Finde ja, aber man sieht ja das im Cup, das ist ja dann etwas noch ein anderes, oder? Wenn wirklich so erst Zweitligisten jemand rausrührt, dort ist es ja dann manchmal schon auch. Dort ist, glaube ich, weniger die Schadenfreude, sondern manchmal wirklich so ein bisschen, das ist jetzt aber eine schöne Geschichte. Und ich glaube, dort, das ist dann schon relativ breit abgestützt. Außer du bist die Mannschaft, die gegen einen Erstzweitligist rausgeht.
Und da kommt natürlich geil. Auch noch, wenn jetzt ein Erstligist, ich sage jetzt etwas, der FC Zürich rausrührt, dann weisst du nachher, okay, wir müssen nicht mehr gegen den FC Zürich. Das ist dann, kommt in dem Ding natürlich noch dazu. Ja. Ja, Frage beantwortet.
Ja, ist ja nicht per se eine Frage, die man beantworten kann.
Mal die Antwort ist ja.
Das ist mehr als so eine Diskussionsgrund.
Ich wollte mir fragen, packst du ihn wieder ein, den Herr Döpfel?
Nein, sicher nicht, den werde ich jetzt verstehen.
Gott sei Dank, ich glaube, unsere Rechnung kommt jetzt sowieso, vielleicht können wir noch zweiten und dritten
Herr Döpfel haben. Ja, wieder serviert, Achter, das Trinkgeld für ihn auch, würde ich sagen, nach der letzten Erfahrung.
Also packst du jetzt Portemonnaie in die
So, genau. Austrinken. Das war die letzte Runde. Wir machen zu. Bis nächste Woche.
Gut, ihr seid alles Menschen. Die Runde geht auf mich. Ich wünsche einen schönen Abend. Geil. Und eine schöne Woche.
Apropos Lieblingsmensch.
Solange ich zahle. Sag so, das Lieblingsportemonnaie. Schöne Woche. Tschüss, zusammen.
Ciao.
Hat dir die Episode gefallen, so abonniere oder folge uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo du sonst reingelassen hast. Wir werden jeweils am Dienstag spät eine neue Folge uploaden. Willst du mit uns in Kontakt treten oder ein Feedback abgeben, dann kannst du das entweder über jeden Social Media Kanal wie Instagram, Facebook oder Twitter, wo wir überall unter Stammtischtrainer zu finden sind. Auf diesen Kanal posten wir 3 Trainer jeweils auch ein wöchentliches Power-Ranking von der Schweizer Liga, wo wir Form, Verletzungen und den Spielplan werden bewerten. Ist Social Media nicht so dein Ding, ist das überhaupt kein Problem. Du findest uns auch auf unserer Webseite stammtischtrainer.ch oder du schreibst uns einfach ein Mail auf hey@stammtischtrainer.ch. Danke dir fürs Zuhören und wir freuen uns auf deine Reaktionen.